Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, Psalm 90 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen, sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen, selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre, und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unserer Hände Arbeit.
Guten Morgen. Wir sind seit einigen Wochen dabei, uns mit Gottes Eigenschaften zu beschäftigen. Und wir tun das nicht nur, um unser Wissen über Gott zu vermehren, sondern wir tun das, um ihn besser kennenzulernen. Wir tun das, damit es uns leichter fällt, ihm zu vertrauen oder wieder mehr zu vertrauen. Wir tun das, damit wir ihn kennenlernen, so wie er sich uns in der Bibel vorstellt. Und wir tun das, um ihm nicht nur vertrauen, sondern auch ihn mehr lieben zu lernen, wie auch immer das dann aussieht. Gott möchte uns durch seine Beziehung zu uns verändern. Er sehnt sich danach, dass wir ihm ähnlicher werden. Er sehnt sich danach, dass wir mehr so werden, wie er uns eigentlich gedacht hat. Und wir beschäftigen uns so viele Sonntage damit, weil wir eine relativ neue Kirche sind und wir einfach nicht davon ausgehen, dass wir alle auf dem gleichen Infostand sind. Wir gehen einfach nicht davon aus, dass ihr alle bei Beziehungsstatus zu Gott das Gleiche ankreuzen würdet. Vielleicht hattest du schon mal oder hast gerade aktuell Fragen und Probleme mit Gottes Timing. Vielleicht hast du schon mal gebetet, vielleicht war es ein Stoßgebet und es ist dann genau das Gegenteil von dem passiert, wofür du eigentlich gebetet hast. Oder etwas, was du dir total wünschst, ist überhaupt nicht in Sicht. Manchmal reagiert Gott scheinbar gar nicht. Oder wenn er reagiert, dann reagiert er komisch. Dinge, die dir wichtig sind, sind vielleicht plötzlich nicht mehr da. Und Dinge, die du nicht haben willst, hast du plötzlich. Er lässt Dinge zu, manche Sachen verhindert er nicht. Und ich sage euch ehrlich, ich habe damit manchmal größte Schwierigkeiten, das einzuordnen. Und ich bin froh, dass ich mich mit diesen Psalmen beschäftigen konnte in den letzten Wochen und gemerkt habe, Mose hatte damit scheinbar auch große Schwierigkeiten. Obwohl es keinen oder kaum einen anderen Mensch gibt im Alten Testament, der mehr Erfahrungen und positive Erfahrungen mit Gott gemacht hat als Mose. Und ich dachte, vielleicht hat er gerade so viele Schwierigkeiten damit, weil er so viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und Mose gibt uns hier einen Einblick in seine Gedanken, die er in einem Psalm aufgeschrieben hat, einem Gebet, in dem er Gott als ewigen Gott vorstellt. Und wir werden gleich sehen, dass diese Eigenschaft, Gott ist ewig, unglaubliche Auswirkungen auf unser eigenes Leben hat. Die Psalmen sind Liedersammlungen mit unterschiedlichen Themen von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Psalm 90 von Mose, demselben Mann, der auch das Buch Genesis, also 1. Mose, das ist der Mose, aufgeschrieben hat. Und in 1. Mose im Buch Genesis ist aufgeschrieben, wie die Erde entstanden ist, woher wir kommen und mit welchem Ziel wir leben. Aber das Buch Genesis hat es relativ schwer in unserer westlichen Welt, wo wir eher nach dem Motto leben, wer weiß schon sicher, ob es überhaupt ein höheres Ziel für unser Leben gibt. Wer kann das schon sagen? Also lasst uns doch genießen und so viel wie möglich im Hier und Jetzt mitnehmen und erleben. Und daraus hat sich eine Gesellschaft entwickelt, in der das Thema Tod und Ewigkeit fast nicht mehr vorkommt im Alltag. Es ist fast komplett ausgeklammert. Und falls es tatsächlich so ist, dass es kein größeres Ziel für unser Leben gibt, dann ist es auch nur logisch, dass wir unsere Hoffnung auf Dinge aus dem Hier und Jetzt setzen. Wir geben unglaublich viel Geld und unglaublich viel Energie aus, um fit und gesund und schön zu bleiben. Das Thema Vergänglichkeit spielt keine große Rolle, es sei denn, es geht darum, Vergänglichkeit zu verhindern. Leben ja, Tod tendenziell eher nein in unserem Alltag. Und ich habe den Eindruck, je weniger Klarheit und je weniger Hoffnung ein Mensch über die Zukunft, also ein Leben nach dem Tod hat, desto wichtiger werden Dinge wie Geld und Haus und Auto und Kinder und Gesundheit und Schönheit und Karriere. Und ich spreche nicht nur von Menschen, die mit Gott nichts anfangen können. Ich glaube, dass es auch eine ganze Menge Christen, also Menschen, die mit Gott leben wollen, dass es bei denen immer noch so ist. Und Mose sagt hier, hier hilft ein Blick auf den ewigen Gott. Drei Themen spricht er an in diesem Psalm. Das erste, was sind wir Menschen? Das zweite, was brauchen wir Menschen? Und das dritte, was bekommen wir Menschen? Was sind wir Menschen? Und eine der Antworten, die er bringt, ist Staub. Und ich weiß nicht, wie es euch eben beim Hören gegangen ist. Für mich klingt dieser Psalm irgendwie hoffnungsvoll depressiv. Mose startet hoffnungsvoll und er endet auch irgendwie hoffnungsvoll. Aber spätestens ab Vers 3 denkt man, wie ist der denn drauf? Er vergleicht das menschliche Leben mit Staub und mit frischem Gras, das innerhalb von einem Tag vertrocknet. Vers 9 fängt an mit einem Seufzer. Und es klingt alles so müde und ernüchternd. War Mose nicht eigentlich ein Mann des Glaubens? Positiv? Vers 10 wird auch nicht besser, wenn er beschreibt, dass ein Leben 70 oder 80 Jahre dauert, aber dass selbst die besten Tage von Mühe geprägt sind. Was ist das? In verschiedenen Kommentaren wird versucht einzuordnen, wann hat Mose diesen Psalm geschrieben. Und er war in diesem Moment sehr wahrscheinlich mittlerweile ein alter, ein weiser und ein sehr erfahrener Mann. Und ich glaube, dass er uns hier erkennen lässt, wie er an seiner Erfahrung, an seiner Lebenserfahrung auch ein Stück weit leidet. Er ist realistischer dem Leben gegenüber geworden. Und hier ist die erste wichtige Erkenntnis für uns. Es ist eigentlich egal, wie alt wir sind, ob 20 oder 30 oder 50 oder 70. Wir alle haben eins gemeinsam. Unser Leben ist endlich und der Weg bis dahin ist von Mühe und von Last geprägt. Wenn das also so ist, muss uns das nicht unbedingt überraschen. Und dann habe ich mich gefragt, was hat Mose dazu geführt? Gibt es einen Anlass, dass er diesen Psalm geschrieben hat? Und was will Gott uns damit sagen? Und ich glaube, dass es keinen konkreten Anlass gab, sondern dass die Vergleiche, die er zieht, einfach einen Prozess beschreiben. Und was will Gott uns mit diesem Psalm sagen? Das ist nämlich Gottes Anliegen, warum dieser Psalm in der Bibel gelandet ist und wir uns heute noch damit beschäftigen können. Kann es sein, dass Mose darunter gelitten hat, dass er diese tiefen Einblicke sowohl in das Buch Genesis, in Gottes Schöpfung, in seinen eigentlichen Plan für diese Welt hatte und gleichzeitig täglich mit den Auswirkungen der gefallenen Schöpfung konfrontiert gewesen zu sein? Vielleicht haben ihm diese Extreme zugesetzt, das zu wissen und das zu erleben. Das Wissen um Gottes Größe, um die Größe des Universums, um die Größe der Schöpfung, des ewigen Gottes und die Zerbrechlichkeit des Lebens. Das Wissen um einen zeitlosen, ewigen Gott und die tägliche Erinnerung daran, dass die Zeit gegen uns arbeitet. Ein Auto wird mit der Zeit rostig. Plastik wird mit der Zeit porös. Wir Menschen bekommen mit der Zeit immer mehr Wehwehchen. Die Zeit arbeitet gegen uns. Und vor ein paar Monaten hat ein 95-jähriger tiefgläubiger Mann zu mir gesagt, Steffen, glaub mir, das Leben geht so schnell vorbei, aber die ersten 100 Jahre sind die schwierigsten, danach wird es leichter. Ein Kind würde so was niemals sagen. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie lange sich in den ersten Jahren die Woche vorm Geburtstag oder die Woche vor Weihnachten hingezogen hat. Und dann, wow, wieder ein Jahr älter, ich bin schon 6. Und heute, oh, schon wieder ein Jahr vorbei, ich bin schon 45. Die Zeit fliegt. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, wir erkennen hier den Zusammenhang zwischen Genesis und diesem Psalm. Zwischen Schöpfung und Tod. Zwischen Leben und Vergänglichkeit. Warum tun wir wohl so viel dafür, nicht einfach vergessen zu werden, wenn wir mal nicht mehr da sind? Ich glaube, weil aus dem Gefühl der Vergänglichkeit ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit entstehen kann, wir wollen nicht vergessen werden. Und Mose erinnert uns daran, dass das seit dem Sündenfall schon immer der gleiche Ablauf ist. Menschen, die heute noch da sind, sind es morgen vielleicht schon nicht mehr. In der Bibel wird das menschliche Leben mit unterschiedlichen Dingen verglichen, aber Mose treibt es hier auf die Spitze. Er vergleicht unser Leben mit Staub. Vergänglich wie Staub. Keine Ahnung, welches persönliche Verhältnis du zu Staub hast, aber Staub hat keinen Zweck. Außer, dass viele Menschen allergisch darauf reagieren. Man saugt ihn weg und ist froh, wenn er weg ist, aber er kommt immer wieder. Und irgendwann werden wir nicht mehr da sein oder Menschen, die uns wichtig waren, werden nicht mehr da sein. Sie werden zu Staub. Und meine Oma hat mit Mitte 90 erzählt, dass niemand mehr da ist, mit dem sie sich über die gute alte Zeit unterhalten kann. Sie hatte alle in ihrem Alter überlebt. Es war keiner mehr da. Und wie oft schauen wir auf Eltern oder noch weiter auf Großeltern zurück und belächeln ihre Sichtweisen, ihre Werte, die Prinzipien. Und wenn sie nicht mehr da sind, verschwinden mit ihnen auch diese Werte und die Prinzipien und die Sichtweisen. Und die haben das auch schon getan über die Generation vor ihnen. Und die auch schon über die Generation vor ihnen. Und auch wenn wir es nicht erwarten, die Generation nach uns wird das Gleiche auch mit uns tun. Das menschliche Leben ist wie Staub. Wie oft denkst du in deinem Alltag über den Tod nach? Genauso häufig wie übers Einkaufen, übers Essen, übers Wetter, über Erziehung, über einen Hortplatz, über die Miete, über Krankheit, über ein Studium. Und Mose bittet Gott in all dieser Veränderung, ich lese Vers 12 mal nach der Luther-Übersetzung, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, damit wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Unsere Tage sind gezählt und mit jedem Tag wird es ein Tag weniger. Und Leute, selbst wenn ich 90 werde, ist die Hälfte schon vorbei. Mein Papa wurde vor ein paar Jahren reanimiert. Fragt ihn mal, wie wertvoll er sein Leben jetzt empfindet. Und Mose zeigt uns durch diesen Psalm das, was Menschen oft beschreiben, die nach einer Krankheit wieder neue Kraft haben. Leiden ist nicht schön. Krankheit ist nicht schön. Sterben ist nicht schön. Und beides ist nicht das, was eigentlich für uns geplant war. Für beides sind wir eigentlich nicht gemacht gewesen. In Vers 3 zitiert Mose Gott und Gott sagt hier, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Was meint er damit? Ich glaube, dass das eine Anspielung ist auf den Schöpfungsbericht, in dem beschrieben wird, wie Gott aus Chaos Ordnung gemacht hat und aus Staub Menschen. Und alles war gut. Aber dann hat der Mensch gemeint, es besser zu wissen als Gott und hat selbst die Kontrolle übernommen und er hat der falschen Stimme gehorcht und es kommt zum Sündenfall, es kommt zur Trennung von Gott und eine Folge dieser Trennung von Gott ist der Tod. Der Mensch wird sterben und wieder zu Staub zerfallen. Und immer, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind und darüber traurig werden, dass wir einen Menschen verloren haben, ist dieses Gefühl ein Hinweis darauf, dass etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und immer, wenn wir unter Krankheit oder Schwäche leiden, ist das ein Hinweis darauf, dass etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Eigentlich waren wir nicht dafür gemacht, loslassen zu müssen. Aber wir sind täglich damit konfrontiert und je älter, desto mehr. Und das hatte Mose hier deutlich vor Augen. Und deswegen sagt er, wir brauchen einen ewigen Gott. Und er erinnert uns an den ewigen Gott. Was macht Mose damit? Wie geht er damit um? Geht er ins Fitnessstudio, was prinzipiell nicht schlecht ist? Kauft er sich das neueste Buch über den Umgang mit Depressionen oder Burnout? Stellt er seine Ernährung um? Setzt er sich hin und jammert? So ist es halt. Ignoriert er seinen Zustand und sagt weiter wie bisher, essen, trinken, Sex haben, genießen? Wendet er sich von Gott ab? Gott, wenn du so drauf bist, will ich mit dir nichts zu tun haben. Oder lenkt er sich ab, wie wir es mit Kindern machen, auf die Konzentration woanders hinführen? Oder macht er Yoga, um seine Mitte zu finden? Nein, all das macht er nicht. Und auch wenn diese Dinge nicht prinzipiell schlecht oder falsch sind, sie werden das eigentliche Problem nicht lösen. Mose wendet sich an Gott. Er denkt über Schuld, über Sünde, über Tod, über Leben und über Vergänglichkeit nach. Denn wie sollen wir klug werden und weise werden, wenn wir nicht darüber nachdenken? Und wenn wir über diese Dinge nicht nachdenken, dann werden wir Gottes Liebe und seine Gnade niemals in ihrer ganzen Tiefe verstehen können. Der zweite Punkt, was brauchen wir Menschen? Und die Antwort ist Gott. Mose beschäftigt sich mit der Wahrheit über den ewigen Gott. In den ersten beiden Versen sagt der Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du Gott schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als ich diesen Text vor 4 Wochen auf einem der Gipfel der Rocky Mountains in den USA mit 3 Brüdern gelesen habe, sind mir die Tränen gelaufen. Und ich habe mir diesen Stein als Erinnerung mitgenommen. Der kommt auf mein Brett in meinem Büro, wo viele Erinnerungen drauf sind. Gott ist ewig. Bevor das alles da war, war Gott schon da. Und noch gestern habe ich auf die Ostsee geguckt und habe gedacht, Gott ist ewig. Und das erinnert mich daran. Und ganz egal, welche Weltanschauung du vertrittst über die Entstehung der Erde, Gott war schon da, bevor alles angefangen hat, weil er ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende. Der Gott der Bibel ist ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was heißt das? Es heißt, Gott verändert sich nicht. Wir verändern uns, weil wir mit der Zeit neue Informationen bekommen oder neue Erfahrungen machen. Oh, Fisch kann man essen. Oh, schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh, sollte ich mal wieder probieren. Oh, wenn ich das früher gewusst hätte. Und oh, jetzt mag ich ihn richtig gerne. Aber sowas passiert bei Gott nicht, weil für ihn nichts neu ist. Es gibt für ihn nichts, was er nicht schon kennt oder nicht schon weiß. Er verändert sich auch nicht mit der Zeit, weil es die Dimension Zeit bei ihm nicht gibt. Zeit ist eine Dimension der Schöpfung. Aber Gott ist der Schöpfer, der außerhalb unserer Zeit steht. Es heißt weiterhin, Gottes Charakter verändert sich nicht. Seine Einstellung zu Dingen oder Situationen verändert sich nicht. Seine Gedanken verändern sich nicht. Es ist alles immer gleichzeitig für ihn da, ohne dass er überfordert ist. Das ist für uns total schwer zu verstehen, weil sich bei uns ständig Dinge verändern und wir Dinge anpassen müssen an neue Informationen oder neue Erfahrungen. Vielleicht bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, wie das ist. Stell dir dich mal als Baby vor. Dann stell dir dich gleichzeitig vor, wie du jetzt bist und wie du mit 80 sein wirst. Total unterschiedlich. Total verändert. Aber Gott, der außerhalb der Zeit existiert, sieht das alles und alles dazwischen von dir gleichzeitig und immer. Weil Zeit bei ihm keine Rolle spielt. Dinge, die bei uns in der Gegenwart sind, sind es bei ihm auch. Und Dinge, die bei uns in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft, sind bei ihm auch Gegenwart. Alle Momente sind bei ihm jetzt. Das ist total schwer zu verstehen. Und das für immer. Und das hat absolut unglaubliche Folgen für uns. Und ich möchte euch nur drei Beispiele dafür geben, wie wichtig das ist, dass wir es bei dem Gott der Bibel mit einem ewigen Gott zu tun haben, der sich nach einer Beziehung zu uns sehnt. Immer wieder unterhalte ich mich mit Leuten, die Schwierigkeiten damit haben, eigenes Versagen oder Schuld in ihrem Leben mit Gott zusammenzubringen. Und häufig sind das auch Selbstgespräche, dass ich damit Probleme habe. Und dann kommt sowas wie, Steffen, ich habe etwas Falsches gesagt oder ich habe was Falsches getan, obwohl ich genau wusste, dass es falsch war und Gott wusste es auch. Und ich kann mir diesen Fehltritt nicht verzeihen und da es auch noch absichtlich war, wird Gott mir auch nicht vergeben können oder wollen. Und das ist menschlich sehr verständlich, diese Folgerung. Es liegt diesen Gedanken aber leider eine falsche Vorstellung von Gott zugrunde. Als du Gott zum ersten Mal begegnet bist und von seiner Liebe und seiner Gnade und seinem Wesen einfach nur begeistert warst, warum hat Gott dich wohl damals geliebt? Weil du zu der Zeit gerade alles einigermaßen im Griff hattest? Oder nichts Besonderes vorgefallen war? Gott hat damals nicht nur deine Gegenwart und vielleicht deine einigermaßen okay Vergangenheit im Blick gehabt, gesehen, sondern auch schon gleichzeitig deine Zukunft. Und er hat dich geliebt, obwohl er schon wusste, was noch alles kommt. Auch die Dinge, die dich an dir selbst vielleicht überraschen. Ihn nicht. Gott liebt dich mit deiner ganzen Geschichte, obwohl er mehr weiß, als du ahnst von dir. Wieso sollte er dich jetzt nicht mehr lieben? Wenn das so wäre, wäre Gott kein ewiger Gott, sondern ein beliebiger Gott. Selbst wenn jetzt alles bei dir schieflaufen würde, würde Gott dich lieben und dir vergeben können und wollen, weil er doch sowieso schon immer alles wusste. So ist der Gott der Bibel. Merkt ihr, welche konkreten Folgen das für unser Leben hat, dass Gott ein ewiger Gott ist, den wir brauchen? Oder zweites Beispiel, vielleicht denkst du gerade, Mist, ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein sollte oder wollte. Plan A hat leider irgendwie nicht funktioniert, ich habe ein paar dumme Entscheidungen getroffen und Plan B bis M übrigens auch nicht. Und wenn du jetzt eine Vorstellung von Gott hast, der die Augen rollt und denkt, ich wünschte, Steffen wäre in Plan A unterwegs. Oder ich wünschte, XY hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Der ewige Gott sagt dir zu, egal welcher Plan bei dir gerade gefühlt dran ist, Gottes Liebe zu dir ändert sich nicht. Bei ihm gibt es keinen Plan A, B oder C, weil er ihn nicht braucht. Egal, wo du gerade unterwegs bist. Egal, was du falsch gemacht hast oder welche Entscheidungen du getroffen hast oder welche Gedanken dich gerade umtreiben. Und weil sich so schnell falsche Vorstellungen von Gott in unsere Gedanken einschleichen, ist es wichtig, sie von der Bibel korrigieren zu lassen. Auf welche Stimme hörst du? Welcher Stimme vertraust du? Und vielleicht ist diese Info heute oder jetzt gerade nicht wirklich wichtig für dich, aber vielleicht schon morgen. Und deswegen ist das Dritte, schauen wir auch in die Bibel, obwohl viele Leute sagen, ach, die Bibel, ganz nettes und hilfreiches Buch dafür, dass es schon so alt ist, inspirierend und hilfreich in einigen Fragen, aber keinesfalls in allen Aussagen ernst zu nehmen. Unsere Werte und unsere Kultur haben sich eben verändert. Ja, richtig. Aber eben Gott nicht. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, dass er damals aus unserer Perspektive inspiriert hat, dann ist es zu allen Zeiten gleich wahr und gleichgültig, obwohl bzw. gerade weil sich um uns herum alles immer so schnell verändert, weil Gott ein ewiger Gott ist. Was können wir von Mose aus diesem Psalm über den ewigen Gott lernen? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn du nicht mehr weiter weißt, verzweifelt bist, depressiv, dunkle Gedanken dein Denken bestimmen, dann sollten wir von Mose lernen, zu Gott zu gehen und nicht von ihm wegzulaufen. Wir sollten ihn fragen, was willst du mir damit sagen, ewiger Gott, statt uns von ihm abzuwenden, weil wir ihn nicht verstehen. Wir sollten unseren Gedanken manchmal skeptisch gegenüber sein, weil Gottes Geist immer zu Gott hinleitet und nicht von Gott weg. Mose erlebt diese Phase des Zweifelns und des Strauchelns und der Fragen in seinem Leben, obwohl er mit Gott unterwegs ist, obwohl er mit Gott lebt, obwohl er als Mann Gottes bezeichnet wird. Und nachdem er unglaubliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat in seinem Leben, ihr könnt auf der Homepage die Serie nachhören, wo wir uns angeguckt haben, welche Erfahrungen Mose mit Gott gemacht hat. Gerade darum ist es gut und wichtig, sich an den ewigen Gott zu klammern, weil sein Charakter und seine Wahrheiten ewig wahr sind, weil wir uns so sehr verändern. Und deshalb ist es nicht nur wichtig zu wissen, dass Gott ewig ist, sondern er ist auch ewig für dich, für uns. Er liebt dich, er will dich, er kümmert sich um dich. Und ich hoffe, dass Gott durch diesen Psalm zu dir spricht, mitten in deine Zweifel, falls da welche sind, mitten in deine Fragen, mitten in deine Anfragen an Gottes Timing, mitten in deine Trauer oder in deine Depression, aber auch mitten in dein Vertrauen und mitten in deinen Glauben. Es ist nicht nebensächlich, dass Gott ein ewiger Gott ist. Alles wird irgendwann mal nicht mehr da sein. Kinder, Geld, Auto, Beruf, Gesundheit, Leben. Aber Gott wird immer noch da sein, weil er ein ewiger Gott ist. Und noch ganz kurz zum Schluss, wie kann ich wissen, dass er wirklich für mich ist? Was bekommen wir Menschen? Mose fragt ab Vers 13, wie lange, Herr? Lass uns dein mächtiges Handeln erleben. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Erbarme dich. Schenk uns deine Gnade. Zeig uns deine Freundlichkeit. 1000 Jahre bei dir sind wie ein Tag. Wir feiern 1025-jähriges Jubiläum in Potsdam. Für Gott, obwohl es für uns eine lange Geschichte ist. Mose erinnert sich an all die Dinge, die Gott für sein Volk getan hat. Und das können wir auch tun. Und wir wissen so viel mehr, als Mose wusste. Und deswegen spule ich an der Stelle einmal ein ganzes Stück vor. Das Größte und Wichtigste, das Gott jemals für sein Volk getan hat, haben wir letztes Wochenende gefeiert. Jesus wurde gekreuzigt. Und er ist wieder auferstanden. Und wie zeigt uns Gott damit seine Liebe? Jesus hat am Kreuz etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er hat einen Psalm zitiert, Psalm 22. Und dort heißt es im zweiten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann hat er gesagt, ich bin durstig. Jesus war Rabbi und er konnte nicht nur einzelne Verse, sondern wahrscheinlich das ganze damals existierende Alte Testament auswendig, also auch diesen ganzen Psalm. Und in Psalm 22 heißt es, David hat diesen Psalm geschrieben, ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet, wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Jesus hat gesagt, ich habe Durst. Und er hatte hier nicht einfach nur Durst, weil er zu wenig getrunken hatte, sondern Jesus hatte den Durst der Welt, den Durst der Trockenheit und des Staubes, den Durst des Todes, zu dem Menschen aufgrund des Sündenfalls wieder zerfallen werden. Und er hat hier den Fluch der Sünde und des Todes, den Fluch des Staubes am Kreuz getragen. Die Schlange sollte im Staub kriechen und Menschen sollten wieder zu Staub zerfallen. Aber Jesus hat genau das erlebt, damit wir es nicht erleben müssen. Statt uns als unbrauchbaren Staub einfach aufzusaugen, stirbt Jesus und so nimmt Gott uns als seine Kinder in seine neue Familie auf. Aus Staub werden Gottes Kinder. Und wenn du irgendwann mal wieder an den Punkt kommst, an dem du mal wieder Fragen an Gottes Timing hast, wo ist denn die Liebe Gottes? Wie zeigt er mir denn seine Liebe? Dann erinnere dich daran, es gibt keine größere Liebe als die, die Gott uns durch den sterbenden Jesus gezeigt hat. Der ewige Gott hat sich in Jesus verletzlich und sterblich gemacht, um uns zu retten. Und dadurch können wir ihm ähnlicher werden, ewig werden. Eine Eigenschaft, die wir als Menschen nicht erreichen, sondern die Gott für uns erreicht hat. Und das wird kein Geld und keine Familie und kein Job und keine Gesundheit kann uns das garantieren. Die kommen und die gehen. Aber Gott bleibt. Und wenn wir einmal mit Gott in der Ewigkeit zusammen sein werden, dann werden wir den Zustand erreicht haben, für den wir eigentlich geschaffen sind und den Jesus für uns erreicht hat. Der ewige Gott, der lädt uns zu sich ein. Amen.